Mike, stell dir vor, du sitzt sonntagmorgens am Frühstückstisch, das Kind zieht sich den Wasserkocher vom Tisch, Opa verschluckt sich am Brötchen, der Hund kaut am Ladekabel und du denkst noch, ist das Alltag oder schon Notaufnahme, was ich hier zu Hause erlebe?
Genau, aber hey, keine Sorge, du hast ja vor 17 oder 70 Jahren meinen Erste-Hilfe-Kurs beim Betrieb gemacht, damals mit ja, Klappstuhl und Gummipuppe.
Ja, ist so irgendwie, aber heute räumen wir einfach mal auf mit Erste-Hilfe-Irrtümern im Alltag. Wir werfen einfach mal so einen Blick in die Reform, in die Kurse und natürlich auch, warum kann Wien zum Beispiel besser reanimieren als wir in Deutschland?
Ja, das alles und natürlich noch mit unserem Vorgespräch, nämlich zwei Fragen aus der Community, wie immer mit echtem Chaospotenzial.
Es wird auf jeden Fall lustig, deswegen bleibt dran, bis gleich.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.
So Mike, es ist schön, dass wir mal wieder in der Wache sitzen nach so einer schönen Tagschicht, du jetzt in der Nachtschicht und wir gehen das volle Risiko wieder für unsere Hörerinnen und Hörer ein, hier einfach mal eine Aufnahme zu machen in der Wache und es wird schon tricky, ja?
Ja, und ich sag euch jetzt mal ganz ehrlich, seid bitte froh, dass ihr uns nicht riechen könnt, denn wir hatten Armbrot und wir haben uns quasi ja eine Klappstulle vom Imbiss unseres Vertrauens geholt, also man nennt es auch Döner.
Ja.
Und der war sehr knoblauchlastig.
Ich möchte uns nicht riechen als Patient jetzt, also ganz ehrlich, ne? Aber es ist auch wirklich so, esst ihr zum Beispiel zu Hause oder in der Wache besser gesagt, auch immer irgendwas und passt darauf auf, dass die Patienten euch nachher riechen können. Ich glaube, ich hatte schon öfter mal Einsätze, wo ich so dachte, oh Gott, ein Kaugummi wäre jetzt mal gar nicht so schlecht.
Ja, habe ich auch immer dabei zum Glück. Aber ich sag mir auch immer, mein Gott, Knoblauch ist gesund, wird schon gut sein.
Manchmal steige ich auch ins NEF ein und denke so, oh scheiße, ich habe keinen Kaugummi dabei, wenn der mich jetzt riecht. Naja, das Fenster geht mir nachts, aufmachen.
Geht mir nachts generell. So nach dem Schlaf hat man ja eh so einen physiologischen Mundgeruch. So.
Oh ja, echt mal so. Ne?
Aber ansonsten, ja, das kriegen wir heute gut hin, glaube ich. Ansonsten, es steht ja viel an. Ne, wenn ihr Sonntag jetzt die Folge hört, noch 3 Tage, dann öffnen die Tore.
Ja, dann sind wir nämlich auf der Rettmobil und genau. Das wird richtig spannend, denn wir erleben wieder viele, viele Startups, natürlich alles, was den Rettungsdienst betrifft und die Feuerwehr und auch viele, viele andere Aussteller sind da. Also seid mit dabei und ihr könnt bei uns auch heute noch Karten gewinnen und zwar 2 Stück. Einfach diese Folge hören, wir verraten euch am Ende dann, wie ihr das Ganze gewinnen könnt und dann seid ihr voll mit dabei. Den ganzen Tag Rettmobil kostenlos.
Finde ich super. Also von daher, genau, genießt das, nehmt da alles mit. Sprecht uns auch gerne an, wenn ihr uns seht. Ja, einfach ein Gespräch, hallo, wie geht's, whatever. Wir sind da total offen. Ja. Und bitte, weil wir das jetzt wirklich in der Vergangenheit immer wieder lesen, so nach irgendwie getreu dem Motto, ich traue mich nicht, euch anzusprechen, so, macht es bitte einfach, wir weiß nicht.
Wir sind ja nicht dafür da, einfach nur rumzustehen und in die Weltgeschichte zu gucken. Also sonst gucken wir uns schöne Stände an.
Ja,
ne, aber total okay. Wir wollen mit euch natürlich auch ins Gespräch kommen, also quatscht mit uns, vielleicht auch über die Podcast-Folgen oder über alles andere. Und wir versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Und Larissa zum Beispiel, die hat uns hier direkt schon über retterview.de/fragende Frage stellt. Und zwar hat sie die Folge 44, 45 mal gehört. Da ging es damals mal um Epilepsie. Und da wurde wohl von uns mal gesagt, dass man bei Atemstillstand reanimieren muss. Und sie fragt eben, warum? Weil wenn man doch einen Puls hat, dann soll man trotzdem reanimieren. Und die Frage wollen wir natürlich beantworten. Die klare Antwort in der ersten Hilfe ist ja. Ne? Du machst ja erst die Bewusstseinskontrolle, also nicht hören, sehen, fühlen, sondern ansprechen, anfassen, anschauen.
Genau.
Wenn die Person nicht ansprechbar ist, gilt sie erstmal für uns als bewusstlos in der ersten Hilfe. Da machst du die Atemkontrolle. Und wenn da keine ordentliche Atmung zu sehen ist, dann fängst du an zu reanimieren. Die Pulskontrolle, die gibt es in der ersten Hilfe gar nicht mehr.
Richtig, genau. Und das ist einfach der Grund dahinter, warum man einfach reanimiert. Und gerade in dem Zusammenhang Erste Hilfe, Epilepsie und ihr stellt jetzt als Ersthelfer wirklich fest, da ist ein Atemstillstand, keine normale Atmung, also bitte reanimieren. Und man muss jetzt auch mal salopp sagen, wenn der Patient was dagegen hat, dann meldet der sich schon.
Ist so. Ihr könnt auch bei einem möglicherweise schlagenden Herz jetzt auch nicht viel verkehrt machen, auch wenn ihr eine Reanimation macht. Ne? Da kannst man vielleicht zur Rhythmusstörung führen, aber das macht jetzt nichts kaputt. Bitte trotzdem nicht zu Hause jetzt bei einem lebenden, gesunden Menschen ausprobieren. Das soll man natürlich nicht. Aber generell gehen wir auch davon aus, wenn der Atemstillstand kommt, dann haben wir auch binnen Sekunden eigentlich auch einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Und deswegen hat man in der ersten Hilfe das schon immer festgelegt. Also seitdem ich überhaupt Erste Hilfe 2004 hatte, ich glaube ich meinen letzten Erste-Hilfe-Kurs als Teilnehmer, da war das auch schon so. Da hieß es einfach keine Atmung, sofort ran und wiederbeleben.
Genau, so habe ich es auch noch gelernt. No. Ah, diese Erste-Hilfe, also ich finde das super, dass wir dieses Thema Erste-Hilfe haben und ich musste neulich dran denken, weil ein Kollege mir von einem Problem geschildert hat bei der Fahrerlaubnisbehörde. Aha. Der ist nämlich mit seiner Notfallsanitäterurkunde in die Fahrerlaubnisbehörde marschiert und wollte seinen Führerschein verlängern. Oder beantragen, wie auch immer, sagt die Dame, nö, sie brauchen einen Erste-Hilfe-Kurs. Mhm. Aber ich bin Notfallsanitäter, nee, Es steht hier bei mir auf meiner Liste, sie brauchen einen Erste-Hilfe-Kurs.
Ich kann mich noch an Erste-Hilfe-Kurse erinnern, da habe ich tatsächlich auch Kolleginnen dann drin gesessen. Ja? Was machst du denn hier? Ja, ich muss so einen Kurs machen. Ist mittlerweile aber auch schon aufgehoben. Also auch ich musste ja für meinen LKW-Führerschein da antreten. Ja. Gut, ich hatte meinen Erste-Hilfe-Ausbilderschein auch mit, aber ich habe ja auch erstmal die Rettungsassistentenkunde damals noch, Urkunde da hinten gelegt und das war alles in Ordnung. Also auch solche Äquivalenturkunden, die nimmt man mittlerweile an und wenn, dann würde ich mich da auch wirklich drum streiten. Also ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen gegen Erste-Hilfe-Kurse. Ich finde das ganz amüsant als Fachkraft. Ja. Aber ich würde mich dann auch geschmeidig da zurückhalten, wenn ich da nochmal drinnen sitzen muss.
Ja. Ansonsten ist es mir persönlich nochmal ein ganz wichtiges Anliegen, etwas aus der letzten Folge so ein bisschen richtig zu stellen. Wir wollen aber erstmal einen Kommentar, den wir auf Spotify erhalten haben, ganz kurz mal vorlesen, der dazu auch so ein bisschen passt fast. Kommentar ist einfach schade, dass es aufgeflogen ist. Zitat von uns, ist auch so gefallen. Auch wenn es sich hier um einen Versprecher handelt, so zeigt es auch deutlich das Problem. Euer Argument ist, dass schon alle Apps auf alles zugreifen, also braucht es keinen Datenschutz. Eine fatale Einstellung, die, wie ich finde, gerade mit der deutschen Geschichte sehr schwierig ist. Bei der Diskussion geht es ja gar nicht um den Nutzen für den Rettungsdienst, sondern vielmehr um das Problem der Zentralisierung und gleichzeitigen Verteilung von Daten an Dritte.
Das wurde da so geschrieben jetzt. Also das genau, war das jetzt ist der Kommentar, den du vorgelesen hast. Ja, und scheinbar haben wir tatsächlich irgendwie gesagt, schade, dass es aufgeflogen ist, ein Angriff auf diese zentrale Register der EPA. Und das war nicht so gemeint. Das war definitiv ein Versprechen. Weil solche Angriffe, die sind natürlich überhaupt nicht schade und dass es aufgeflogen ist schon gar nicht. Aber Hacking an sich, wenn man es jetzt mal ganz genau betrachtet, ist es ja das gute Hacking. Also das heißt, man versucht Sicherheitslücken aufzudecken, versucht da zu gucken, wo kann man angreifen und legt das dann offen da, um eben diese Probleme zu beheben. Cracking hingegen ist eigentlich das Ausnutzen dieser Lücken für einen bösen Zweck, um es mal ganz einfach zu erklären. Ja? Und natürlich soll sowas nicht gehackt werden. Und ich weiß nicht, also ob das ein bisschen aus dem Zusammenhang gezogen wurde, dass wir gesagt haben, nur weil alle Apps schon unsere Daten haben, können wir alles mal irgendwie freigeben. Nein, um Gottes Willen. Nein. Aber wir sollten uns ja schon mal im Klaren sein, wenn wir unsere Daten bei Google eingeben, unsere Symptome, unsere Erkrankungen und so weiter. Google speichert sowas natürlich auch synonymisiert, aber irgendwann kriegt man ja schon so ein bisschen raus, wer ist denn das? Ja, also wenn ich mal so aus Website-Programmierer sich kurz mal erzählen darf, wenn man Google Analytics benutzt, muss man ja auch immer alles angeben und so weiter, dann kann ich sehen, wie alt du bist, wo du herkommst, roundabout, ne? Welche Stadt und so weiter. Und da kann man rangehen, mit IPs könnte man noch so viel Böses anfangen und deswegen ist das immer ganz schwierig, bei jeder App zu sagen, ja klar, ich akzeptiere einfach alles. Ja? Drei Waschmaschinen hätte ich gerne auch noch und so ein Waschtrockner. Das kann auch durchaus vorkommen, dass die dann einfach mal rankommen, aber Spam-Mails, die entstehen zum Beispiel auch nicht einfach nur so, weil die sich das irgendwo herholen, das holen die genau solchen Daten, deswegen ist es wichtig. Aber EPA ist nochmal was ganz anderes als diese ganzen öffentlichen Apps. Also das wollen wir wirklich klarstellen, dass es nicht so gemeint war.
Ich muss den Kommentar auch in einer Hinsicht mal kritisieren. Also dieser Schwenk mit der deutschen Geschichte. Mir fallen gerade nicht viele Ideen ein, was man mit der deutschen Geschichte jetzt hier meinen kann. Die mir einfallen, haben in meinen Augen gar nichts damit zu tun. Aber sag uns gerne, worauf du hinaus möchtest.
Es geht um Stasi.
Ja,
und es geht um das Abhören von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Genossinnen und Genossen damals. Ja, genau. Und ich denke mal, das meinen wir damit.
Ganz anderer Schnack.
Ja, also wie gesagt, meinen wir nicht so, Sicherheit, Datensicherheit hat obersten Vorrang in der ganzen Sache. Und natürlich sollen alle Daten, vor allem die Gesundheitsdaten unserer Patienten, super geschützt sein. Ne? Das müssen wir im Rettungsdienst beachten. Also Protokolle dürfen nicht offen rumliegen, Totenscheine und ähnliches. Ne? Genauso wie unsere Tablets. Die sollte man auch nicht einfach vorne auf die Armatur legen, am besten noch an und schön umgedreht, dass jeder es lesen kann, der da vorbeiguckt und mal sich einen Überblick verschaffen soll. Und das finde ich bei diesen Navis, die wir haben, auch immer ganz spannend. Ja. Ich schalte da auch absichtlich gerne immer nur auf das Navigationsgerät oder auf diese Statusleiste, damit man einfach nicht sieht, was ist da für eine Einsatzmeldung. Genau. Aber wenn ich manchmal in so ein RTW reingucke oder müssen wir mal Hand aufs Herz, dann könnte ich da teilweise auch manchmal eine Einsatzmeldung sehen. Deswegen vielleicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade zuhören, darüber nochmal nachdenken, wenn ihr am Einsatzort seid, nicht nur den Status drücken, vielleicht auch diesen Bildschirm mal irgendwie ausmachen, runterdrehen oder ähnliches.
Und dann zu der angekündigten Richtigstellung. Ich habe, das war einfach, ich habe zu schnell geredet, habe ganz kurz nicht nachgedacht über das, was ich sage, habe einfach gesagt, dass gerade der Arbeitgeber in Bezug auf die Diagnosefindung, ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann gesagt, dann darf er auch mal wissen, was für die Diagnose dahinter steht. Das ist natürlich nicht so.
Ja, also ich war so doof und habe auch Ja gesagt.
Richtig. Die Diagnose unterliegt der Schweigepflicht, ärztliche Schweigepflicht, aber auch natürlich Datenschutz allein für den Arbeitnehmer, für den Patienten. Der Arbeitgeber, und das war das, worauf ich ursprünglich mal hinaus wollte. Klar, der hat logischerweise das Recht zu wissen, wie lange jemand arbeitsunfähig ist, ob es sich um eine Erst- und eine Folgebescheinigung handelt. In Sonderfällen, wenn es zum Beispiel um Eingliederung, Hamburger Modell als Beispiel, kann man da auch das Gespräch mit dem Arbeitnehmer suchen, um dann vielleicht mal drüber zu reden, hey, was hattest du denn? Was der Arbeitgeber darf, und das, darauf wollte ich ursprünglich auch hinaus, bei einem begründeten Verdacht auf Missbrauch von fortlaufenden Krankschreibungen oder was weiß ich, man hat den Urlaub nicht genehmigt und auf einmal ist der Mitarbeiter krank, kann man den MDK, ehemals MDK, aktuell ja der MD einschalten, der dann prüft, ob diese Gesundheitsunfähigkeit oder die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ob die okay ist oder eben nicht. Darauf hat der Arbeitgeber ein Recht.
Ihr seht schon, wir beschäftigen uns also auch mit euren Einwänden und vielen, vielen Dank an alle, die da auch geschrieben haben und uns natürlich auch mal mit korrigieren. Also wenn man da mal so salopp, wir versuchen ja möglichst frei zu reden, wir haben ja unsere Stichpunkte hier auch drauf und zugegeben, unser Prolog war gerade abgelesen. dann, da kommt dann auch mal sowas vor, dass wir teilweise auch hoffentlich nicht auf Halbwissen, aber mal einfach so im Flow, wie man das auf der Wache so macht. Man quatscht, ich hab da mal was gehört, ja, und jetzt ist es auf jeden Fall richtig gestellt. Und ich, die nächste Frage, die fand ich noch ganz süß, die hat jetzt nichts mehr mit der Richtigstellung zu tun, und zwar die Ida. Die ist 12 Jahre alt und die hat in der Jugendfeuerwehr mal einen Medizinertest gemacht. Ich denke mal, sie meint so einen Medizintest oder so einen Erste-Hilfe-Test. Und das hat sie persönlich schon gemacht. Sie fand das total toll und hat auch viel gelernt. Und da hat sie sowas gelernt, wie zum Beispiel intravenöse Zugänge legen. Und sie fragte uns jetzt, glaube ich, das ist die Frage hier raus, war ein bisschen schwierig gestellt, ob man das machen sollte als Jugendfeuerwehr oder auch Feuerwehr oder lieber den Rettungsdienst und Notarzt rufen. Und ja, ansonsten fand sie das ganz toll alles, aber das hätte sie gerne schon mal gewusst. Mike, du bist ja so ein bisschen in der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich denke mal, Jugendfeuerwehr hast du ja sicher auch schon mal gesehen.
Wir haben eine sehr große Jugendfeuerwehr, also wir sind eine sehr große Abteilung.
Aber so intravenöse Zugänge durch, also, ich möchte es jetzt mal bezeichnen, durch medizinische Laien.
Das ich muss aufpassen, meinen Sarkasmus jetzt hier nicht rausfliegen
zu
lassen.
Du, hau raus, das ist ein Podcast.
Nee, also ganz einfach, mit welchem Mehrwert? Also mit welchem Mehrwert soll, also ich kann mir das nicht vorstellen. Also vielleicht ist auch irgendein Punkt vielleicht falsch rübergekommen, vielleicht jetzt in der Formulierung falsch, dass wir es falsch verstehen. Ich will das auch gar nicht werten, aber ich glaube, das Gate war ja gerade bei euch in der ersten Staffel lange, lange offen,
Schulsanitäter-Gate.
Und ich finde, da kann ich jetzt mal eine Parallele rüberwerfen. Nee, also invasive Maßnahmen am Patienten seitens der Freiwilligen Feuerwehr oder auch der Jugend, es sei denn, da sind Kollegen vom Fach mit drin, aber vor allem in der Jugendfeuerwehr, nein, auf keinen Fall.
Ja, da müssen wir auch wieder ins Jugendarbeitsschutzgesetz reingucken. Ne? Das Arbeiten auch mit biogenen Stoffen, also sprich Blut, Erbrochenes und so weiter, ist nicht erlaubt. 12 Jahre alt, also tut mir wirklich leid, Ida, auch wenn ich dich nicht kenne, aber ich würde dir nicht meinen Arm hinhalten. Ne?
Nee.
Also,
nicht für ungut.
Nein, also hat auch gar nichts mit dir zu tun, aber das lassen wir mal die Profis machen und vor allen Dingen, ja genau, mit welchem Mehrwert, Volumengabe vielleicht, aber warum, ne? Also genau.
Also wir haben in der Feuerwehr, in der ich bin, da haben wir einen Rucksack drauf, den durfte ich ausstatten, das wurde auch bezahlt, unter der Maßgabe, ich bin halt als Kollege vom Fach dabei.
Okay, das kann ich
verstehen. Und ich bin auch der Einzige, der den Rucksack wartet, der da austauscht, der den nutzt. Ne? Bis auf eins, mal ein Binde, mal ein Pflaster, das können auch die anderen Leute natürlich rausholen. Ich bin auch der Einzige dort vom Fach.
Aber was ich wichtig finde, der Jugendfeuerwehr, ist Erste Hilfe zu lernen.
Genau.
Auf jeden Fall. Ihr seid da als uniformierte Kolleginnen und Kollegen da. Jetzt in der Jugendfeuerwehr wahrscheinlich nicht so oft im Einsatz, aber ihr tragt, wenn ihr Öffentlichkeitsarbeit macht, ebenfalls eine Einsatzkleidung. Und seid damit ja auch quasi Garant, ja, für Sicherheit, für Ordnung und eben auch für Erste Hilfe. Und das setzt man schon voraus, auch von der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr, sodass ihr sowas definitiv immer machen müsst. Und ich war schon in einigen freiwilligen Feuerwehren, habe auch schon Erste Hilfe Kurse gegeben, war immer begeistert, dass die das eben nicht nur löschen und aufbrechen und sonst was möchten, sondern genau das lernen wollen. Das haben die wirklich mit einer Inbrunst gemacht. Das möchte ich manchmal in Erste-Hilfe-Kursen gerne erleben.
Du bringst mich auf die beste Idee überhaupt. Dich lade ich dieses Jahr ein zu uns.
Ja.
Und dann machst du bei unserer Jugendfeuerwehr den Erste-Hilfe-Kurs.
Auf jeden Fall.
Das habe ich immer gemacht. Ich liebe es. Die sind so krass motiviert. Die haben so Bock, Erste-Hilfe zu leisten und das zu lernen. Hab denen auch gezeigt, dass die auch mal den, ich sag mal liebevoll, den Jutten-Mecklenburger Feuerwehrmann, ne?
Ja.
Der auch mal locker das Vierfache wiegt von so einem Kind, einfach, dass sie ihn auch ganz geschmeidig in die stabile Seitenlage drehen können, ohne Probleme. Und die waren so begeistert. Aber ich glaube, wenn du das nochmal machst, das ist nochmal ein anderes Level.
Und es wird noch was kommen demnächst. Darüber dürfen wir noch nicht reden, für die gesamten Feuerwehren in Deutschland. Nach der Redmobil können wir euch mehr verraten. Da wird es was geben, das hoffentlich bahnbrechend ist und mir als Rettungsdienstler, aber auch als Bürger ein bisschen mehr Sicherheit verschafft. Seid gespannt, ist ein toller Teaser. Wir halten euch auf den Laufenden und freuen uns dann hoffentlich das auch als Erste dann mit zu verkünden, was es da für Feuerwehren in ganz Deutschland verpflichtend geben wird. Also da immer dranbleiben. Das erstmal, Mike, zu den Fragen, die wir so hatten. Vielen Dank. Da sind noch viele, viele mehr reingekommen. Stellt sie uns immer gerne gerne weiter. Schreibt in die Spotify-Kommentare, schreibt auf die Webseite retterview.de unter der Folge gerne auch Kommentare. Wir lesen uns wirklich alles durch. Aber sorry, wenn wir nicht alles reinnehmen können, weil unser Thema ist ja heute eigentlich Erste Hilfe. Ja, und da haben wir uns ein ganzes Potpourri an Sachen rausgeholt. Zum Beispiel Irrtümer oder auch so Haushaltsunfälle bei Kindern und bei Erwachsenen. Und da kann ich mal so einen kleinen Schnack von heute mal erzählen. Wir waren nämlich heute bei einer Familie, wo ein Kind sich verschluckt hat. Roundabout, ja, sehr, sehr junges Kind und Mutti war, und das kann ich voll verstehen, Kind wird blau, war komplett überfordert.
Ja,
Gott sei Dank war aber ihre Mutter auch noch da, die da gar nicht lange gezögert hat, Kind umgedreht, feste auf den Rücken geklopft, es kam raus. Kind war wieder happy, in Anführungsstrichen. Mutti natürlich noch total aufgelöst. Wir kamen dazu und waren natürlich auch froh, dass sich alles wieder zum Besseren gewandt hat und wir nicht großartig tätig werden mussten, außer natürlich nochmal eine volle Untersuchung. Und in dem Gespräch nachher, als wir Mutti beruhigt hatten und als wir ein bisschen erzählt hatten, da hatte sie uns dann Fragen gestellt. Ne? Wo lerne ich Erste Hilfe mit Kindern? Das gibt's ja. Die Kurse bieten alle möglichen Hilfsorganisationen an. Erste Hilfe am Kind kann ich wirklich jedem Elternteil empfehlen. Immer wieder mal da reinzugehen, zu machen. Da lernt man auch Kinderkrankheiten kennen, nicht nur Notfälle, ne? Pseudokrupp, was es da nicht alles gibt, Fieberkrampf, was kann ich dagegen tun, was kann ich gegen Fieber tun, wann gebe ich so ein Zäpfchen und ganz toll, aber eben auch das. Und sie erzählte mir, dass sie mal gehört hat, man soll Kinder gar nicht mehr hinten auf den Rücken klopfen, sondern man soll die nur so streicheln und dann kommt das von ganz alleine raus.
Ja klar.
Tut mir leid, dass ich da so lache, aber ich bin sofort auf den Trip gekommen, habe gesagt, wo haben Sie denn das gehört? Lassen Sie mich raten, Social Media. Und da sagte sie, ja. Na, und dann und das hat mich richtig wütend gemacht, als sie gesagt hatte, das habe ich sogar von einer Rettungssanitäterin, die auf Social Media das irgendwie verbreitet. Also ich hoffe für alle Influencer, Creator oder so weiter, die sowas verbreiten, dass bitte nicht, also sich wirklich die Erste-Hilfe-Guidelines mal anzuschauen, vor allen Dingen, wenn ihr keine Ausbilder seid für Erste-Hilfe, für Breitenausbildung. Das ist nochmal eine Zusatzausbildung, die man absichtlich macht. Nicht jeder Rettungsdienstler ist gleich Ausbilder.
Richtig.
Ja, das bitte zu unterlassen. Also selbst wir im Rettungsdienst streicheln nicht Kinder, damit da irgendwas rauskommt. Ja, welche Maßnahmen wir da machen, will ich euch gar nicht erzählen heute in der Ersten Hilfe. Ja, welche wir da noch vorhaben. Aber das ist definitiv ein Irrtum und absoluter Quatsch. Und wo auch immer ihr das gesehen habt, schickt uns gerne mal dieses Video. Mich würde es wirklich interessieren, wer sowas verbreitet.
Ja, ich hab schon, also wir haben ein bisschen gesucht, wir haben es nicht gefunden. Hm. Also wir haben auch jetzt wir haben einen ungefähren Namen der Creatorin bekommen, haben wir auch nichts gefunden. Deswegen lassen wir es einfach erstmal so stehen. Mich hat es auch ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich sagen.
Und da kommt ab und zu mal auch so die Frage, soll man dem Kind einfach Wasser geben zum Trinken und Schlucken und dann geht das einfach weg. Mike, was sagst du dazu?
Nee, also wenn eh schon was drin steckt in der Luftröhre und dennoch irgendwie alles reizen mit weiteren Schluckversuchen oder so, nee, bitte auf keinen Fall machen.
Ja, aber das Hauptproblem ist ja, das liegt ja nicht in der Speiseröhre. Oft nicht,
genau.
Zumindest.
Ne? Ja, deswegen verschluckt man sich ja damit. Also klar, man kann auch ein Bodusgeschehen in der Speiseröhre haben, ohne Frage, ist auch massivst unangenehm. Ganz oft behebt sich das Problem aber von alleine.
Ja.
Das mal aber davon ab. Also genau, beim Verschlucken oder auch Aspiration genannt, gerade beim Kind, wir haben schon mal einen Reel gemacht, ne? Und genau, und darauf kommt es einfach an, auch im Rahmen der Ersten Hilfe. Versuchen, Ruhe zu bewahren. A und O, ne? Wenn das Kind blau wird, das Kind nehmen, über den Schoß legen einfach und dann wirklich kräftige Schläge zwischen die Schulterblätter.
Ja.
Mit der flachen Hand 5 Schläge.
Und wir meinen wirklich kräftig. Jetzt nicht, dass die Wirbelsäule nach vorne guckt und das Herz einmal berührt, aber da muss schon ordentlich Ruck drauf sein. Ne? Und ihr habt es ja auch schon, wie gesagt, beim Reel gesehen mit Daniel Boschmann. Ihn gibt's übrigens gut. Ich habe ihn bei Disney in Konzert wieder gesehen. Er, freut sich guter Gesundheit. Ja. Aber der hat das ja dadurch überlegt und durch den Heimlich-Handgriff, der dann nach diesen 5 Rückenstößen das zweite wäre, was man dann gerade bei jungen Erwachsenen oder Jugendlichen machen kann, beziehungsweise auch bei Erwachsenen, den heimlichen Angriff. Den kriegt man übrigens heute im Erste-Hilfe-Kurs auch zum Üben. Da gibt es richtig coole Apparaturen, die schnallt man sich hier vorne ran.
Genau.
Und dann muss man jemanden da so ein Ding rausdrücken und dann fliegt das so raus. Ist immer ganz niedlich gemacht, aber ja, das muss man machen. Und ich fand das süß, weil dieser heimliche Angriff, wenn man mal so durch die Geschichte der Ersten-Hilfe guckt, der war in Deutschland, war der mal in, dann wurde er verboten, in Anführungsstrichen, aber gesagt, mach das bloß nicht.
Da hat man bei
den Amerikanern gesehen und in vielen anderen Ländern, die machen das ja auch und das ist gar nicht so schlecht. Und dann hat man es wieder eingeführt und mittlerweile ist man dann
Man muss auch klipp und klar sagen, also ich muss das einmal mal eben tun, bei einem Kind nach Aspiration und nach dem ersten Schlag war das Ding wieder draußen. auf dem, also zwischen die Schulterblättern. Und das hat mir auch gezeigt, und das hat mir auch bei allen Aspirationsnotfällen gezeigt, oftmals braucht man gar nicht bis zum Heimlichgriff, wenn man so im Vorfeld schon mal richtig gut agiert. Ein, zweimal ist es vorgekommen, einmal mussten wir auch, ja, ne, in der Rettung, denn für die, die weiterdenken, wird es laryngoskopisch, mit dem Laryngoskop und der Mägelzange, da hat mein Kollege meine Bockwurst rausgefriemelt, dann ist das so, ne, da hat das andere nicht mehr geholfen, aber ja, deswegen, also ich verstehe das mit dem Heimlichhandgriff, dass das mal eine schwierige Phase war, sagen wir mal so, aber es kann mitunter halt trotzdem ein Leben retten.
Also gerade wenn es zum Heimlichhandgriff kommen sollte, dann empfehlen wir wirklich dann auch in die Notaufnahme danach zu gehen, auch wenn das geglückt ist, bitte das Ganze untersuchen zu lassen das Kind vor allen Dingen weiter zu beobachten, wenn es jetzt um Kinder geht beispielsweise, erhöhter Speichelfluss und ähnliches kann ein Anzeichen sein, dass da noch Problematik gibt, auch wenn das Kind immer weiter huset und nicht mehr aufhört. Ne? Genau. Also das macht man beim Ertrinken oder beim beinahe Ertrinken ja auch so, ne? Wenn Kinder Wasser schlucken, sehr gefährlich, hatten wir auch mal früher eine Folge, da ging es noch um Seepferdchen und so weiter, weiß ich noch, mit Louis. Und da haben wir ja auch über Kinder und allein im Wasser spielen nicht immer so ganz ungefährlich. Und was die Mama heute übrigens auch gesagt hat, sie hat dem Kind erstmal hat angefangen, mit dem kleinen Finger da irgendwie im Mund rund zu stochern und zu versuchen, das irgendwie rauszubekommen, auch ein eigentliches No-Go. Es sei denn, man weiß, okay, das Kind hat gerade was hier in der Wange oder so.
Das ist was ganz anderes. Man muss auch einfach denken, beim Kind ist alles noch deutlich kleiner. Ne? Ja. Und da reicht ja oft schon, also ich glaube, hinten so in den Rachen rein, würde ich mit meinem Mittelzeigefinger, wie auch immer, schon alles ausfüllen. Also würde ich das bisschen Luft, was vielleicht noch reinkommen könnte, würde ich auch versperren.
Genau, ne? Und wenn das Kind hustet, dann ist das schon so weit hinten, da kommt ihr mit dem Finger nicht mehr ran und sorgt am besten noch dafür, dass das Kind irgendwie dann erbricht und ähnliches. Das wollt ihr ebenfalls nicht. Das Kind auch noch in der Luft. Also wir könnten das immer weiter spinnen. Deswegen bitte nur diese Rückenstöße und wenn das nicht hilft, dieser Heimlichhandgriff. Schön wäre es, den Rettungsdienst dann vielleicht auch mal zu rufen, wenn man gerade da in diese Situation kommt. Das war jetzt auch nicht verkehrt, das zu tun. Einfach, ich kann es auch verstehen, ne? Also dieses Ruhe bewahren, das ist immer ganz niedlich, wenn das überall drin steht, aber als Laie, ganz ehrlich, da bewahrst du keine Ruhe. Aber schön wäre es trotzdem, wenn du einen Fokus behältst. Ne? Okay, was muss ich als nächstes machen, um jetzt dem Erwachsenen oder auch dem Kind zu helfen? Also hier mal so ein kleiner Irrtum ausgeschlossen. Bitte nicht irgendwo rumfummeln, kein Wasser reinschütten oder streicheln.
Genau, aber gehen wir denn zum nächsten und auch gerade da sehr häufig doch Kinder betroffen. Also die Einsätze, da war bei mir immer Kinder dabei. Verbrühung durch den Wasserkocher.
Oha.
Also Wasser hat gerade gekocht und das Kind war neugierig, hat mal dran gezogen, ausgewollt, tragen, wie auch immer. Der heiße Tee und zack, bumm, einmal über die Klamotten bis auf die Haut. Und ja, da sind so die Mythen, wir packen mal irgendwas auf die Wunden rauf.
Von das gibt's Eis nicht nur bei Kindern.
Öl über Zahnpasta, schon alles gelesen.
Ja. Mehl, habe ich auch mal gehört, hat Oma mal gesagt, da muss Mehl drauf. Also wo, in welcher, weiß ich nicht, Geschichte der Menschheit hat man irgendwann mal gedacht, ach so eine Packung Mehl auf so eine Verbrennung, das wäre doch mal was ganz Nettes. Weiß ich nicht, gab es da irgendwie mal,
ich weiß gar nicht.
Hält alles fest? Oder?
Weil so, wenn du noch ein bisschen Wasser und Zucker reinmachst, hast du Stockbrot.
Bei Quark, ne? Hab ich es verstanden, Quark gab es ja auch mal so mit Öl, so ist feucht und Milch fanden sowieso immer alle ganz toll. Das war das Allheilmittel für alles. Ne? Da hat man dann immer Milch draufgekippt und also Zahnpasta. Wieso? Ja. Weil die reinigt die Zähne und jetzt kann er auch eine Wunde machen? Oder?
Gut, da würde ich jetzt nochmal, wenn man da jetzt mal tiefgründiger, also wer weiß, was da für Zusatzstoffe, dass die nicht vielleicht doch sogar so ein bisschen.
So Jod oder so?
Vielleicht irgendwie anti-entzündlich wirken, vielleicht auch so ein bisschen desinfizierend, I don't know.
Also,
aber bitte macht nichts drauf. Also generell in Wunden, in der ersten Hilfe, es gehört nichts auf Wunden.
Genau.
Egal, was ihr tut.
Richtig.
Da gehört nichts drauf, nichts Fremdes. Bumm, genau. Weg.
Ja, einfach
so,
weg.
Auch so ein Fehler, ich sag mal, ein Klammernfehler ist es, wirklich sofort die Klamotten wegzureißen. Bei Verbrühungen mag es vielleicht noch gehen, weil das nicht in der Regel nicht so eine Hitze ist, die sofort die Klamotten schmelzen lässt und in die Haut einbrennen lässt. Aber wirklich bei Verbrennungen, boah, passt da auf, ne? Also das ist, die Klamotten wegreißen kann echt noch zu Folgeverletzungen
führen. Ich kann es schon verstehen, wenn man kann ich so ein One-Suit hat bei einem Baby, ich bin nicht so, aber und da kippt irgendwas drauf und ich bin sofort zur Stelle und würde das Kind, dem Kind wegnehmen, das kann ich verstehen, ne? Ja. Also dass ich sofort runterreiße. Ansonsten, wie gesagt, wenn es nicht verklebt ist, aber was gut ist, ist auf jeden Fall dann bitte kein eiskaltes Wasser über dieses Kleinkind, über das Kind schütten und übrigens auch beim Erwachsenen sagt man, alles, was so größer als eine Handfläche an Verbrennung ist, sollte man eigentlich nicht mehr kühlen. Wir haben eine massive Unterkühlungsgefahr dabei, die sorgt dafür, dass der Kreislauf natürlich auch absackt, jetzt mal ganz salopp gesagt, und dementsprechend noch mehr Probleme hervorruft. Also bitte mach das nicht, und vor allen Dingen so ein Kind, also ein Säugling auch vor allen Dingen, das kann dir nicht sagen, ob es kalt ist, ne? Oder ob es ausreicht oder nicht. Ja, da ist der Mike jetzt auch ganz schnell in Einsatz. Also um das nochmal richtig zu stellen, die Kleidung wird nur entfernt, wenn die nicht irgendwie verklebt ist und vor allen Dingen nicht bei Verbrennungen. Ne? Handwarmes Wasser, maximal 10 bis 20 Minuten und bitte auch nicht über den Körperstamm oder ähnliches. Bitte nichts reinschmieren, was irgendwie eismäßig ist. Also auch kein Eis nehmen, ja? Kein Öl, keine Zahnpasta, nichts kommt da irgendwie auf irgendeine Wunde rein. Ja? Das Einzige, was ihr dann drauf machen könnt, wenn ihr das behandelt habt, wenn ihr das ein bisschen gekühlt habt und so weiter, um den Brandherd nicht weiter vergrößern zu lassen, ist vielleicht irgendeine sterile Kompresse. Es gibt schöne Verbrennungstücher oder auch Verbandtücher im Erste-Hilfe-Kasten. Die kann man schön drum rumlegen, dass sich dahingehend die Haut nicht weiter entzündet, weil unsere Haut, das ist ja unser größtes Schutzorgan, was wir am Körper haben, und das muss eben erhalten bleiben, beziehungsweise dieser Schutz sollte weiter erhalten bleiben, um den weiteren Körper eben zu schützen. Also steril abdecken und bitte nicht irgendwelche Küchentücher, sondern wir reden hier wirklich von Erste-Hilfe-Material, also Kompressen, Verbandtücher, überall, wo drauf steht, steril verpackt. Ansonsten gibt es auch immer diesen typischen Sturz von der Leiter. Und Freunde, auch ich war schon so jemand, der hat tatsächlich einige Sachen gemacht, um irgendeine Lampe anzuschrauben oder sonst was, bin auf Stühle geklettert und habe aber auch schon Unfälle danach gesehen. Und gerade das ist wirklich, also nutzt eine Leiter, die auch wirklich sicher ist, die neu und geprüft ist und nicht irgendwie so ein selbstgebautes Ding. Und dann ist es ja oft so, wenn dann jemand doch mal von der Leiter fallen sollte oder von einem Baum oder ähnliches, ja, dann hat man kommt man vielleicht mit dem Kopf irgendwo auf. So, und dann heißt es ja immer noch, hilf mir hoch, gleich aufstehen und so weiter, und vor allen Dingen, man bewegt sich einfach weiter, sagt, oh, ich schüttel das alles ab und gut ist. Gerade aus höheren Höhen wäre es wirklich immer gut, diese Leute wirklich möglichst ruhig liegen zu lassen, die Atmung zu prüfen, ja. Nur bei Lebensgefahr, sprich also, wenn die Person nicht mehr ansprechbar ist, bewusstlos ist, aber atmet, dann dürft ihr natürlich die stabile Seitenlage machen. Sprich also, ihr legt den Arm, der auf eurer Seite ist, so im 90-Grad-Winkel hoch, ja, nehmt den anderen Arm auf die Wange auf eurer Seite und zieht euch das entfernte Bein einfach so gut zu euch ran, dass die Person stabil auf der Seite liegt. Wichtig ist, man sagt auch immer, wenn sowas passiert, soll man einen Notruf wählen, wenn so ein Sturz aus über 1 Meter Höhe ist und vor allen Dingen, wenn der Kopf betroffen ist, die Wirbelsäule oder auch, wenn man größere Frakturen hat, Unterarm, Oberarm, Schulter, was auch immer. Ja, gerade wenn man sagt, so das Becken tut einem weh bei jeder Bewegung, also echt, da lasst die Leute liegen und macht nicht den Fehler, dass ihr sagt, ja einfach mal aufstehen lassen und dann gucken wir mal, was so alles wehtut. Wirklich das Wichtigste ist, jemanden zu untersuchen, auch in der ersten Hilfe, indem er liegt und nicht indem ihr ihn hochhelft oder erstmal auf den Stuhl setzt oder ähnliches. Das ist wirklich so das A und O in der ersten Hilfe, gerade bei solchen traumatischen Einsätzen. Wir gehen in eine ganz kurze Pause, dann sollte der Mike auch gleich wieder aus dem Einsatz zurück sein. Und bevor ihr das macht, ist natürlich wieder ein bisschen Holy Time. Ja, also es gibt ganz tolle Geschmacksrichtungen immer noch und wir freuen uns die nächste Woche, euch auch eine weitere Geschmacksrichtung vorzustellen, die wieder dazukommt. Gerade für den Sommer super, aber auch jetzt gibt es natürlich super tolle Sachen. Und jetzt empfehle ich euch mal nicht irgendein Energy, sondern es geht mal um Hydration-Sorten. Und die Hydration-Sorten, die finde ich insofern interessant, weil man ja natürlich im Sommer mehr Sport treibt, sich mehr bewegt. Und was ist unser Hauptgrund, den wir meistens in Deutschland haben? Ja, Magnesiummangel und ähnliches. Und gerade da kommt Holy mit rein. Ist kein Nahrungsergänzungsmittel, was das angeht, aber in den Hydrations sind natürlich erstmal tolle Geschmäcker dabei, muss man einfach mal sagen. Und natürlich Vitamine, aber eben auch zum Beispiel Magnesium, Calcium und alles mit dabei. Schaut euch mal auf die Packung und da gibt's wirklich leckere Sachen. Die kriegt ihr natürlich alle auch wieder mit dem Retterview-Rabatt, also 10%. Und wenn ihr euch das kauft und diesen Code eingebt, dann unterstützt ihr uns natürlich auch, dass wir für euch weiterhin den Podcast so leisten könnt. Also wenn ihr da das ein oder andere Leckere für den Sommermix machen könnt und mit Eis übrigens super, und wenn ihr so einen tollen Thermoshaker habt, dann könntet ihr auch zumindest so Medium Mineralwasser mit reinmachen, dann prickelt das alles nochmal so ein bisschen auf der Zunge. Also holt euch das jetzt und ja, nutzt doch jetzt einfach mal kurz die Chance, unten auf den Link zu klicken, retterview.de/holy, und euch da vielleicht einfach mal umzugucken. Also bis gleich nach der Pause. Am 9. Mai 2025 ist Margot Friedländer im Alter von 103 Jahren verstorben. Sie war eine der letzten Überlebenden des Holocaust, eine beeindruckende Frau, die ihr Leben dem Erinnern gewidmet hat. Als Zeitzeugin hat sie unermüdlich junge Menschen gewarnt: Tut etwas, damit es nicht wieder geschieht. Und genau das ist auch Teil unserer Verantwortung. Ob im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr, der Polizei oder in anderen Hilfsorganisationen. Wir begegnen Menschen in Not, unabhängig von Herkunft, Religion oder Aussehen. Menschlichkeit ist nicht nur ein Ideal, sie ist unser täglicher Auftrag. Margot Friedländer hat den Mut gehabt, zurück nach Deutschland zu kommen, obwohl ihr hier fast alles genommen wurde. Und sie hat vergeben, nicht vergessen. Ihr Erbe ist Mahnung an uns alle, besonders auch in Uniform. Nie wieder wegschauen, nie wieder schweigen, immer Mensch bleiben. Wir verneigen uns vor ihrem Lebenswerk und tragen es weiter. Gegen das Vergessen.
Du Sankti.
Was betest du jetzt schon? Hast du an unseren neuen Papst gedacht? Oder?
Ja,
wir haben einen neuen Papst.
Ich bin ja durch und durch Atheist, gebe ich auch immer offen zu, aber ich finde so dieses Ganze drumherum, auch mit dem Versterben von Franziskus, auch mit dieser ganzen Vorbereitung auf den Konklave, und ich verfolge das mit. Ne? Also ja. Es gab auf YouTube einen Stream von ARD, glaube ich, die haben einfach nonstop den Schornstein angestrahlt.
Mhm. Ja,
ohne Ton, ohne alles. Dann habe ich einmal zum Mal reingeschaltet.
Aber das ist das, was tausende Leute da auf dem Petersplatz ja auch machen. Ne? Also erstaunlich, und vor allen Dingen auch die Fragen, die dann teilweise immer aufkommen, so warum sieht der noch so aus, wenn der verstorben ist, so grau und sowas, und so sehen dann Menschen eben aus, auch der ist auch einbalsamiert, aber immer wieder spannend, wie das alles so abläuft und medial dann auch aufbereitet wird. Ne?
Bin auch echt gespannt auf den neuen Papst, musste mich da auch erstmal viel belesen, und das habe ich dann auch getan, wie das mit der Namensgebung ist, was halt der Sinn, warum die sich jetzt den Namen geben. Ursprünglich war das Ziel, sie wollen gerne so das Werk, was der Vorgänger, in dem Fall wäre es ja dann Leo der 13., was der so dass sie das ein bisschen fortsetzen. Natürlich, das ist schon ein paar Jahre her, dass der Leo der 13. da war. Ne? Also es war spannend, ist nicht unser Thema heute, weiß ich. Aber ich finde dieses Ganze drumherum um das Papsttum, Vatikan, wunderschön, war ich schon dreimal. Sensationell, also das ist so viel Geschichte dahinter, das ist schon beeindruckend.
Ja, und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass du irgendwann mal Papst wirst. Also,
wie sagt ihr?
Was du hier manchmal auf der Wache raushaust, ne? Also das heißt, ja, mehr als 50 Dinge. Ave Marias für dich, ja. Also wirklich, ja,
genau. Denke ich, habe ich halt einen Monat in der Beichtkammer gebucht, ist auch okay.
Ja, auch das, ne? Und auch du hast Schrankdienst.
Wow.
Ja, kommen wir mal wieder zurück zu Erste Hilfe, ja. Und da wollten wir ja weitermachen mit weiteren Irrtümern, und wir haben ja gerade noch über das Stürzen geredet und dass man Leute immer auf dem Boden liegen lassen sollte, erstmal bevor man sie aufhebt. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Sache, da fallen manchmal auch Leute um, und zwar zu Stromunfällen. Gibt es auch immer ganz viele Sachen, dass manche dann einfach weitermachen, so wie es ist. Ja, was sollte man machen, wenn möglicherweise ein Stromunfall vorliegt? Und einige sagen dann immer, den erstmal vom Strom wegziehen. Also anfassen, wegziehen. Großer Fehler. Ja?
Ja, hast du schon mal an einen Weidezaun gepullert?
Nein, aber angefasst.
Das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Du kannst eine Kette bilden, ne? Also der Strom wird immer weitergeleitet.
Also, wir hatten damals auch so Experimente im Physikunterricht. Da haben wir in so einem kleinen Generator angefasst. Wirklich nichts Wildes. Ja. Aber da merkt man schon allein, wie viel Strom oder Kraft da drin liegt und wie weh das tut.
Auch mit den Erden und so, ne? Man kann da wirklich. Nein, bitte mach das nicht zu Hause nach. Keine Experimente.
Bitte. Bloß
aber das mit
nicht,
das mit dem Erden und so, das ist schon spannend. Ja, also, na klar, ein Stromschlag. Handelsübliche Steckdose. Der Klassiker. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe es selbst getan. Ich habe in einem Toaster rumgestochert. Ich weiß nicht warum. Ich hatte irgendeine Idee. Und auf einmal hat es kurz Zuck gemacht. Dachte ich, ups, das ist aber unangenehm.
Na, auf eine heiße Herdplatte fassen, das haben wir wahrscheinlich irgendwie alle mal irgendwo gemacht.
Ich habe keine Ahnung warum. Und vor allem, was meinst du, wie häufig ich bei solchen Patienten war, die in den Toaster gegriffen haben?
Ja.
Mit irgendeinem Gegenstand.
Bitte nicht machen.
Ich weiß nicht warum.
Nicht irgendwelche Krümel raus, Strom rausziehen und so weiter. An elektrischen Geräten wird nicht rumgespielt und vor allen Dingen auch an Menschen nicht, die da irgendwie möglicherweise noch an der Stromquelle ranlegen. Ja. Und auch ein Trugschluss ist immer, da knallt ja irgendwann mal die Sicherung raus. Das muss nicht immer sein. Ja. Genau. Der FI-Schalter, ja, eines der größten Sicherheitsmaßnahmen, die man im Haushalt hat, der sollte ja eigentlich alle halbe Jahre einmal getestet werden. Drückt mal auf so einen Testknopf drauf, damit der dann auch immer sofort auslöst. Aber das muss nicht sein. Ja, ihr wisst nicht, wie da der Strom verschlossen ist oder angeschlossen ist, egal wo. Bitte, bitte, bitte sorgt dafür erst, dass alles stromlos gemacht wird, und seid auch wirklich sicher, bevor ihr wirklich an so eine betroffenen Menschen rangeht.
Ja, außer ihr heißt Sammy Splint, berührt einfach ein Kabel und macht das ganze Haus stromlos.
Ja, das
kann Sammy Splint
übrigens. Machen wir bitte einfach mal nicht. Ja, genau. Wollen wir nicht weiter ausführen. Also, Stromquelle trennen, richtig. Danach, wenn wirklich alles safe ist und so weiter, möglichst alles aus dem Weg räumen, was noch mit Strom zu tun haben konnte. Und dann macht ihr ganz normal weiter wie in der Ersten Hilfe. Bitte auch nicht irgendwie anfangen mit Ästen und so. Ihr wisst nicht, wie feucht die sind oder irgendwelche anderen Experimente. Ja, im schlimmsten Fall die Feuerwehr einfach rufen, dann kann kann man da einfach nicht rangehen. Ja, aber bitte nicht anfangen, da irgendwelche Leute zu berühren und irgendwie wegzuziehen, ist immer ja, Sicherheitskill
Nummer eins. Also das sind ja wirklich die Basics der Ersten Hilfe, die auch bei uns im Rettungsdienst elementar sind. Ne? Also für uns ist es A und ohne sichere Einsatzstelle. Und das auch bei solchen Stromgeschichten gucken wir, okay, ist da noch die Gefahr? Dann suchen wir irgendwo den großen roten Knopf oder ein FI oder ne, was auch immer, je nachdem. Genau. Wir fassen diesen Menschen auch nicht an, wenn wir sehen, da könnte noch Strom laufen.
Ja.
Und deswegen alles, was hinterher ist, in der Regel, genau, also Bewusstlosigkeit, ne, Verbrennung und so weiter, das kann man behandeln, wie man es in der Ersten Hilfe erlernt hat. Sinnvoll ist es auch wirklich, wenn die Bewusstlosigkeit da ist, natürlich den Rettungsdienst zu rufen, ganz ohne Frage. Ganz oft, das können wir auch gerne mal in der Fachfolge besprechen bei Stromunfällen, bekommt man so eine RTW-Anweisung oder KTW-Anweisung, der Patient soll bitte jetzt 24 Stunden zur Überwachung, legt der Hausarzt fest, weil er irgendwo einen Strom gegriffen hat. Ja, wegen potenzieller Herzrhythmusstörung, ich gehe den Punkt irgendwo ein Stück weit mit, aber manchmal denke ich mir, aber warum? Also warum, ne? Also ich habe jetzt auch mal 1, 2, 8 Stromschläge gekriegt. Ja, keine Ahnung, ob ich jetzt hätte in die Klinik gemusst, weiß ich nicht.
Soll aber trotzdem heißen, in der Ersten Hilfe, also wenn sowas passiert ist, auch wenn es heißt Niedervoltage, also genau. Ist ja 230 Volt, ne? 16 Ampere ist ja so Niedervoltage, nennt man das ganze Jahr. Das heißt aber nicht, dass das einfacher ist oder schlimmer
jedes
ist.
Jedes Herz reagiert da anders, jeder Körper,
genau.
Ohne Frage.
Und auch gesunde Menschen. Ne? Also Nur weil man gesund ist, heißt das nicht, dass das Herz da nicht was abbekommen hat. Also auch wenn es euch gut, ihr keine Verbrennung davon getragen habt oder ähnliches, bitte lasst das ärztlich kontrollieren. Das kann immer noch zu Rhythmusstörungen und ähnliches führen. Das könnt ihr nicht beurteilen, auch wenn ihr den Puls irgendwie tasten könnt. Nein, bitte macht's nicht. Ja, lasst euch da mindestens einmal irgendwo ein EKG anlegen und das Ganze eben abklären und diese Person auch bitte immer weiterhin beobachten.
Richtig.
Also, das so Irrtümer, ne, mit anfassen, das finde ich immer ganz schlimm. Es gibt auch so ein schönes Bild aus dem Erste-Hilfe-Kurs, das benutze ich bis heute und es ist, glaube ich, auch aus den 90er Jahren, wie da jemand liegt noch so vor einem alten Röhrenfernseher, den man gerade rumgebastelt hat. Da liegen überall Kabel, Lötkolben und so weiter und irgendwie so ein Oszillograph, wo alle denken, das ist ein EKG, ist immer ganz niedlich. Und dann lasse ich die dann immer, was sind hier alles für Gefahren, ne? Kabel und sowas, immer aufpassen, ja. Eines, und darauf wartet ihr bestimmt schon, ein Irrtum, ja, und wir haben es auch wieder mit reingenommen oder überhaupt, Nasenbluten wird ja immer gefragt, was mache ich? Kopf nach vorne, Kopf nach hinten, kalter Lappen?
Also das, ich glaube, das ist so ein Generationsding. Ne? Also es ist wirklich so, dass wenn ich zu der älteren Generation fahre, die jetzt unstillbares Nasenbluten haben, dass ich es ganz oft erlebe, dass da schon ganz viel angedautes Blut ist, weil ja, man hat es anscheinend gemacht, I don't know, den Kopf in den Nacken geworfen und gehofft, dass alles wieder gut wird. Ich weiß nicht, ob das unter dem Aspekt, das Blut soll nicht den Körper verlassen, ich kann es nicht begründen, aber dann ist es einfach so, dass das Blut entweder in den Magen zurückläuft, dort gerinnt es ein bisschen an, der Magen sagt, das ist eklig, spuckt das oder lässt es wieder ausspucken, dann hat man dieses ja angedaute Blut quasi, riecht übrigens auch massivst unangenehm. Mhm. Gefahr Nummer 2 bei Kopf in den Nacken, man kann es aspirieren und Blut nachher in der
in der Luftröhre?
Danke. Ja. Oh Gott. Ja, also Blut in der Luftröhre, das ist halt wie Flüssigkeit, wenn man sich verschluckt, das ist nicht fein. Nee. Ne? Also, ein Fehler, den man machen kann. Der zweite Fehler, auch das habe ich schon erlebt, ich fand es relativ witzig, ehrlicherweise. Da habe ich denn wirklich einen Tampon aus der Nase gezogen.
Nein.
Doch. Du glaubst gar nicht. Also, ich als Mann nutze halt keine Tampons aus Gründen und du glaubst gar nicht, wie viel Blut in so einem Tampon sich sammeln kann. Also an dieser Stelle Shoutout an diesen Tampon.
Und generell. Die geht ja auch so auf, ne?
Ja, aber wirklich Shoutout, das ist echt ein Alltagshelfer, das Ding. Also nicht für Nasenbluten, bitte nicht in die Nase stecken, ganz wichtig.
Ja. Auch Taschentücher und sowas alles. Ne? Also ja, auch man wenn das eine Reißfest heißt und so weiter. Hey Leute, das kann immer wieder irgendwie noch in der Nase stecken bleiben oder ähnliches. Und letzten Endes saugt das ja auch. Und ihr wollt die Blutung ja stoppen. Deswegen nimmt man da eben eher eine Kompresse. Aber eigentlich tamponieren ist das, was man vielleicht empfehlen könnte, da bitte aber in der Apotheke drüber reden. Ja, das geben wir euch jetzt mal als inoffiziellen Tipp mit, ist sowas wie Gelaspon. Das gibt es ja tatsächlich auch so zu kaufen. Das kann man reinmachen, löst sich dann nach einer Zeit auf, wenn die Blutung gestoppt ist. Ne? Und ja, aber der Kopf wird nach vorne gelegt. Lasst das Blut rauslaufen, ja. Ihr habt es sowieso verloren. Alles, was in Mund, Nase rausläuft, das geht nicht mehr in den Körper rein, nur weil ihr es schluckt, hat Mike ja schon gesagt. Und das kannten viele auch immer noch nicht und gab es auch noch nicht lange in der Ersten Hilfe, dass man die Nasenflügel wirklich zudrückt.
Richtig, das ist ja so der Move, den wir auch im Rettungsdienst relativ zeitnah machen, dass wir einfach die Nase komprimieren. Und auch lange, ja, das ist der Unterschied, glaube ich. Wenn es ein Fremder macht, mag es unangenehm sein, weil ich weiß natürlich nicht, wie das Schmerz empfinden. Und ich habe das das mal machen. Ich bin ultra empfindlich an der Nase. Also wenn du jetzt bei mir in der Nase fummeln würdest, ich würde dich, glaube ich, hauen. Ich mag ich gar nicht. Nase ist nicht, aber egal. Also Nasenflügel zusammendrücken und durchaus auch 5 bis 10 Minuten. Das kann man ruhig machen. Ja. Dann komprimiert man das, man unterdrückt die Blutung und wenn es gut läuft und die Gerinnung soweit noch im Normalbereich ist, dann hört das in der Regel auch auf zu bluten.
Man muss so ein bisschen unterscheiden, wenn die Blutung auch wirklich von vorne kommt am Nasenflügel. Ne? Wenn sie natürlich weiter hinten kommt und es läuft immer weiter vorne und ihr merkt so langsam, das schmeckt nur noch im Mund nach Blut, weil es kommt alles nach hinten, dann muss man es rauslaufen lassen. Dann müsst ihr es wieder aufmachen. Da solltet ihr dann auch dringend in die HNO-Klinik fahren. Genau. Gegebenenfalls, wenn Kreislaufprobleme dazu kommen, bitte den Rettungsdienst verständigen, dann ist da noch mehr. Und gerade bei Patienten, die beispielsweise auch Blutverdünner nehmen, kann das länger als 5 bis 10 Minuten dauern. Ja?
Denn ist ja noch, das machen wir jetzt mal so als Frage an dich, die ich zurückwerfe. Ja, sagt man ja so, Kühlpack in den Nacken legen. Mhm. Warum eigentlich? Weil Nacken ist hinten, Nase ist vorne. Was hat denn das für einen Grund?
Ja, normalerweise ist es ja so, dass man die Blutungsquelle, also das Blut, was so in den Kopf läuft, soll ja dadurch gekühlt werden und die Adern sollen sich zusammenziehen und alles Mögliche. Aber auch da diskutiert man mittlerweile so ein bisschen drüber, dass das überhaupt hilft. Was ich gerne mache, ist wirklich, dass die neben dem Nasendrücken die zweite Hand benutzen und das Kühlpack einfach auf die Blutungsquelle so ein bisschen, auf die Nase so ein bisschen legen soll. Ist aber auch unangenehm, wenn das da alles so kalt wird. Ne? Also gerade so ganz kalte Kühlpacks, weiß ich nicht, ob das immer so helfen soll. Das Zudrücken ist schon gar nicht so schlecht. Ich bin so ein
Freund von kaltwassergetränkten Handtüchern. Mhm. Genau. Also statt eines Kühlpacks, also machen wir klipp und klar, aber ja, man kann es machen, also kühlen. Man hat jetzt nicht rausgefunden, dass es gefährlich ist, deswegen kann man es machen. Ich bin jetzt ganz ehrlich aus meiner Erfahrung, ich habe noch keinen Unterschied erkannt, ob ich es nun gekühlt habe oder nicht. Das Komprimieren, logisch, ne? Und das ist ja, was der nächste wichtige Punkt ist, wenn die Leute blutverdünnende Medikamente nehmen, hört es in der Regel eh nicht so einfach auf. Da muss es oftmals verödet werden. Deswegen da bitte, wenn das einfach immer weiter blutet, ärztlich natürlich abklären lassen. Sollte es Kreislaufprobleme geben und so weiter, darf man auch den Rettungsdienst rufen.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich hatte auch schon Patienten, die haben wirklich wie Sau geblutet. Ja. Na, da muss man auch ins Krankenhaus fahren. Das bringt einfach nichts und da muss man auch nicht. Und was ich immer geil finde, ist, wenn die Leute dann anfangen zu schnauben. Also nachdem man das 10 Minuten weggedrückt hat, dann fangen die an wieder aufzuschnauben und dann reißt der ganze Bums wieder auf.
Genau.
Na, also bitte nicht schnauben, das müsst ihr wirklich ein paar Stunden einfach so gedeihen lassen. Es ist super unangenehm, wenn die Koagel da erstmal in der Nase sind und so weiter.
Auf jeden
Aber macht's
Fall.
Bitte
ja, ja.
nicht.
Ja, ja.
Na, und auch vor allen Dingen, was ist denn die Quelle? Ne, woran lag es denn überhaupt? Das klären wir ja im Rettungsdienst gerne mal auf. Was ist der Bluthochdruck? Hat man mal in der Nase, man nennt es ja Fachmensch, manipuliert? Gepopelt. Ja. Oder ähnliches.
Also schreib eine Karte, wenn du oben bist.
Ja, genau. Ja. So, genau. Sowas. Das sollte man immer so ein bisschen aufklären. Also Kopf wird nach vorne gelegt. Vielleicht kühlt es, aber am besten ist dieses Nase einfach zusammendrücken. Das hilft wirklich Wunder. Und dann auch durchgängig. Nicht einmal wieder aufmachen, gucken, ob es blutet, sondern wirklich durchgängig einfach erstmal durchziehen.
Richtig. Ihr Lieben, das waren so ein bisschen Mythen aus der Ersten Hilfe, die wir euch zeigen wollten. Ja. Und damit wir Erste Hilfe nicht immer nur so gestalten, dass wir euch immer irgendwelche Themen vorstellen und die durchgehen, ist Erste Hilfe ja noch viel mehr.
Ja.
Und da haben Sammy und ich uns so ein bisschen was rausgesucht, was ausgewertet und kommen jetzt mal zu einem Bereich, die Erste Hilfe, ja, die hat ja so eine Art Reform genossen in den vergangenen Jahren, vielen Jahren wobei, ne? Also ich kann mich an meinen Erste-Hilfe-Kurs, an meinen ersten erinnern, hab dann irgendwann den nächsten gemacht, dachte ich, oh Gott, ist ja alles anders.
Ja.
Ne? Und da gibt es so eine DGUV-Auswertung.
Genau. Richtig. Und zwar hat man evaluiert, 2015 gab es eine richtig fette Reform. Ich kann mich noch erinnern, Folie auflegen, nächste Folie auflegen und wir reden darüber und da sitzt vorne ein und erzählt einem immer was über Erste Hilfe. Es war ermüdend, ja. Auch schon vor 2015 hat es mich als Ausbilder wirklich genervt, ja. Immer nur dieses stupide vorne, was hin, da machen wir mal kurz mal eine Übung und dann machen wir wieder einfach nur erzählen über Herzinfarkt und so weiter. Und da gab es 2015 eben eine Reform, dass man angefangen hat, erstmal den Erste-Hilfe-Kurs nicht auf 2 Tage zu packen, sondern auf 9 Unterrichtseinheiten von 16 damals. Ne?
Genau.
Und der Fokus hat man dann ganz, oder den Fokus hat man ganz klar dann auf Praxis statt Folien und PowerPoint eben gelegt, ja. Und die Evaluation der revidierenden Erste Hilfe, Aus- und Fortbildung, die wurde durch das Institut für Arbeit, Gesundheit und der DGUV eben gemacht und hat einfach wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit der seit 2015 umgesetzten Ausbildungsreform eben geboten. Mit über 15.000 befragten Ersthelferinnen und Ersthelfern hat man einfach untersucht, wie diese Ausbildungsformate, diese neuen, in der Praxis ankommen und ob noch Verbesserungen möglich sind. Und das macht man bis heute übrigens noch. Und dabei hat man so ein bisschen festgestellt, dass die Mehrheit sich durch diese Reform wirklich sicherer fühlt. Und so gehe ich auch mittlerweile als Ausbilder raus, dass die Leute das wirklich danach ja gefressen haben und die wichtigsten Sachen gerade in den praktischen Übungen dann auch gelobt haben, gesagt haben, ey, das merke ich mir jetzt auf jeden Fall. Ja, bis in 2 Jahren, ich freue mich wieder drauf.
Genau,
ja.
Wenn es so wäre. Also genau, die Übungen, die gelobt werden, auch die Motivation, die zur Hilfe der Erste Hilfe, die ist deutlich gestiegen. Auch wir erleben das im Rettungsdienst, dass wirklich öfter Erste Hilfe geleistet wird. Aber, und jetzt kommen wir zu Problemen, die auch sich herauskristallisiert haben, die Unsicherheiten bei lebensbedrohlichen Notfällen. Das eine ist natürlich an der Puppe üben, ne, an komplett unscharfen Beispielen und auf einmal ist es die Realität. Da ist natürlich die eigene Emotion, dieser eigene, oh mein Gott, was, wenn ich jetzt was falsch mache, dieser Punkt, dieser muss erstmal überwunden werden. Dann kaum digitale Unterstützung, also es gibt wenig so Apps, wo man einfach wirklich gucken kann, wie läuft eigentlich Erste Hilfe. Und dann, und das ist eine Sache, die wir schon über Jahre kritisieren, diese wenig oder kaum vorhandene regelmäßige Auffrischung.
Ja.
Also veraltetes Wissen.
Da kommt es eben so zu Misstrauen wieder, mache ich das alles wirklich richtig? Und digitale Unterstützung finde ich immer ganz spannend, weil wir sehen auf Messen und wir haben es ja selbst auf der Florian-Messe ja erlebt, als wir da am Stand waren, was man so alles tun kann, genauso bei 10.000 Leben retten. Sachen, die man bei Reanimation noch weiter nutzen kann, wie zum Beispiel, dass die Puppe noch ein Tablet daneben hat, dass du siehst, ob du gut drückst und so weiter. Und da gibt es ganz viele tolle Sachen, die man mittlerweile nutzen könnte, es aber einfach in den Kursen nicht tut, beziehungsweise es nicht weiter forciert und das muss man viel mehr voranbringen, weil hey, wir leben im digitalen Zeitalter und haben so tolle Tools einfach, die man vielleicht dahingehend standardmäßig in Erste-Hilfe-Kursen weiterbringt, weil die Leute, die brauchen ja Zahlen und wir hatten ja schon mal von dem Patch, also vom Core-Patch geredet,
genau,
ne? Auch ein schönes Tool, was man durchaus in Erste-Hilfe-Kursen weiter verwenden könnte, um Leute eben zu animieren und sicherer, gerade in dieser Sache Reanimation, Bewusstlosigkeit oder ähnliches es dann eben zu machen. Das sollten wir viel mehr nutzen und vielleicht den Leuten auch auf den Weg geben, hey, wenn ihr jetzt keine Zeit habt, unbedingt in den Erste-Hilfe-Kurs mal zuzugehen, dann empfehle ich euch zum Beispiel App XY, was auch immer, oder macht mal dies und jenes. Aber man lässt die Leute einfach raus, sagt, hier ist der Schein, viel Spaß. Ne? Und das genau. Muss man definitiv
ein Leben lang gültig halten.
Und
das finde ich immer schwierig. Und klar, es gibt so bestimmte Bereiche, Führerschein zum Beispiel. Da gibt es nochmal Voraussetzungen, dass man innerhalb einer bestimmten Zeit den Erste-Hilfe-Kurs besucht haben muss, was auch sinnvoll ist. Wir als jetzt Podcast-Team oder wir auch für uns sind natürlich auch absolut der Meinung, die Kursreform als solches, die so 2015 stattgefunden hat, die ist absolut sinnvoll.
Absolut,
aber irgendwie noch nicht, sie ist noch nicht komplett.
Nee, da geht noch ein Stück mehr. Ja. Aber man muss auch sagen, wir kriegen ja immer neuere Ausbilderinnen und Ausbilder und auch da ändert sich ja einiges mittlerweile in der Ausbildung für sowas. Und auch die beschäftigen sich. Und ich kann nur an jeden Ausbilderinnen und Ausbilder immer mitgeben, nur weil ihr den Kurs gemacht habt, heißt das nicht Stillstand. Also macht bitte weiter, belest euch, denkt euch neue coole Sachen aus mit Gruppenarbeit und ähnliches, macht daraus einen kleinen Wettkampf meinetwegen auch. Erlaubt den Leuten auch mal, gerade wenn es so in Teams sind, die sich kennen, da auch mal Selfies zu machen als interessanten Einblick und so weiter. Man stellt da natürlich klare Regeln auf, aber nutzt das doch einfach mal auch und macht das mit. Mehr Kurstrainings müssten sein, vielleicht auch verkürzte Kurse, Auffrischungstraining, Refresher-Sachen gibt es ja schon, muss man aber auch weiterentwickeln. So Erinnerungsformate einfach und wie so eine Grippeimpfung sollte man einfach immer wieder empfehlen, 2 Jahre maximal und dann sollte man Erste-Hilfe-Kurs besuchen. Und geht an eure Arbeitgeber ran, geht an eure Berufsgenossenschaften ran und fragt die, das wird bezahlt, das
richtig,
muss teils auch
richtig,
sogar bezahlt
richtig.
Werden.
No? Und das ist auch einfach nur absolut sinnvoll. Ne? Und gerade ich vertrete auch klipp und klar die Meinung und könnte das jetzt in einem 3-stündigen Diskurs mit euch noch besprechen. Ich sage, jeder Autofahrer spätestens alle 5 Jahre ab zum Erste-Hilfe-Kurs. Bin ich überzeugt von und das ist, zeigen auch genug Studien auch oder genug Untersuchungen, dass das einfach elementar und wichtig ist. Weil wir gehen einfach bei dem Punkt Gefahrenstelle. Wie oft fahre ich an irgendwelchen Pannen oder Unfällen vorbei? Und das ehrlich, bis ich das Warndreieck gesehen habe, bin ich schon 3-mal am Unfall vorbei.
Ja.
Ne, also das, weil die einfach 10 Meter davor aufgestellt werden und Feierabend.
Geht mal einfach auf euer Handy und wenn ihr sowas habt wie Bildschirmzeit, also das trackt ja quasi, wie lange ihr so am Handy seid und schaut doch einfach mal in so gewisse Apps wie TikTok, Snapchat und so weiter, wie viele Stunden ihr teilweise am Tag so am Handy verbringt. Können diese Stunden nicht einmal in 2 Jahren genutzt werden, um etwas Sinnvolles zu machen, als immer nur hochzuscrollen und sich zu amüsieren, sondern einfach mal Erste Hilfe zu lernen. Ich glaube schon, ich kann euch versprechen, dass so ein Erste-Hilfe-Kurs, egal wie oft ihr ihn macht, immer wieder interessant ist und euch immer wieder auffrischen wird. Und er hilft, ja. Also ja. Bildschirmzeit ein bisschen sparen. Kann auch mal helfen. Ja.
Ein weiteres ultra spannendes Thema. Vor allem jetzt ziehen wir mal Vergleiche mit anderen Ländern so ein bisschen. Was machen andere besser in Bezug auf die Reanimation? Und da nochmal die Verbindung mit dem sogenannten AED, also dem automatisch externen Defibrillator. Gibt ja ein paar in Deutschland
mittlerweile. Heißt automatisiert übrigens.
Ne? Automatisiert?
Ja, also automatisiert der externe Defibrillator.
Für mich ist er automatisch.
Ja, aber das ist ja auch so. Ne? Ja. Also ich würde mal wirklich so in die Runde fragen, könnt ihr mal auf Spotify oder irgendwo kommentieren, wer von euch kennt eine AED oder hat schon mal AEDs gesehen? Weiß oder wüsste sofort in dem Einkaufscenter, in dem ihr irgendwo seid, wo so ein AED liegt? Also wisst ihr überhaupt, wo in Deutschland AEDs zu finden sind? Ja, das ist nämlich relativ unbekannt. Ja. Und viele haben ganz ehrlich auch Hemmung, die zu benutzen. Weil erstens, die sind meistens ja immer irgendwo verschlossen, irgendwo drinne. Ja, gerade in Ämtern finde ich es immer gut. Da kommst du nur ran zu Amtszeiten. Und wir alle wissen in Deutschland, wie die sind. Ja. Aber so draußen, hängend irgendwo, kenne ich kaum AEDs, die in Deutschland draußen einfach mitten auf der Straße hängen.
Also ich war jetzt in der Vergangenheit ab und zu im Urlaub, da habe ich da auch mal ein paar Fotos gemacht. Also ich weiß, ich kann mich erinnern, ich war in Frankreich und Spanien und in der letzte Nebengasse sehe ich auf einmal ein Schild von der Steiger-Stiftung da und da hängt eine AED rum.
Ja.
Und die hängen da überall rum.
Natürlich.
Total geil.
Ja, auch da werden wir euch noch was zeigen. Auch nach der Rettmobil werden wir noch was Schönes kennenlernen bezüglich dieses Problems. Aber mal jetzt nur die Reanimationsrate durch Laien. Also wenn jetzt wirklich gesicherter jemand reanimiert werden muss, die ist unter 45% von denen, ja. Und dann die Überlebensrate sowieso schon scheiße. Das kann man gar nicht mehr anders bezeichnen. Also da müssen wir mehr ran. Und wie machen das andere Länder zum Beispiel? Es fehlt ja sowieso an Sichtbarkeit, Ausbildung in der Schule, da wird es auch kaum erwähnt, bis gar nicht gesehen. Und so eine Apps, Standortzeige, so wie Defi-Finder oder sowas ähnliches, ja, kennt wahrscheinlich auch keiner, weil jeder denkt sich so, ja, wann werde ich das überhaupt mal brauchen? Aber in Dänemark, ja, da hat man zum Beispiel Reanimation mit AED beispielsweise in der Schule verpflichtend.
Ne? Genau.
Fangen wir jetzt auch, Gott sei Dank, ein bisschen an.
Und da gibt es auch Skandinavien, so gut wie an jeder Ecke irgendwo liegt dann AED rum. Selbst an den Straßen, was bei uns die Notruftelefone sind, sind da geführt die AEDs. Also auch auf Landstraßen findet man alle paar Kilometer einen AED-Automaten.
Ja.
Geht einfach rum,
den soll man nehmen, wenn jemand nicht mehr atmet, schickt man jemanden los, hol das AED-Gerät, ne, hol den Defibrillator und ihr fangt an zu drücken und dann kommt dieser Defi und schwupps, Dänemark, Reanimationsrate, Laienreanimation über 65%. Ja, die Skandinavier machen es vor und so könnte man immer weiter gucken, auch nach Norwegen und Schweden und ähnliches. Es sieht genauso aus.
Japan ist nochmal ein bisschen anders drauf. Die machen es hardcore, wie ich finde, aber auch gut. Da ist ein AED in jedem Gebäude. In jedem Gebäude muss ein AED stehen.
Ja, also gerade in Mehrfamilienhäusern und so weiter auf jeden Fall.
Genau, also jetzt keine Einfamilienhäuser, das nicht, aber so öffentliche Gebäude sowieso, Mehrfamilienhäuser, richtig. Ja. Und es gibt dort flächende Trainings und wirklich so eine Art Drill mit Alltagsszenarien, wo die Leute, wo die Gesellschaft, wo denen gezeigt wird, so Leute, läuft das hier.
Ja, Disziplin wird da noch an der Tagesordnung in Erste Hilfe geschrieben. Ja. Also da muss man es wirklich machen. In der Schule und so weiter wird das dort im asiatischen Raum, gerade in Japan, eben geübt und gemacht. Ne? Auch wie man Leute anspricht und ähnliches. Es ist wirklich super beeindruckend. Und wir reden immer wieder dafür, aber wir müssen euch damit auf den Keks gehen. Aber Wien ist mit Puls.at zum Beispiel, ja, einer schönen Initiative von Mario Krammel und vielen anderen, die haben AED flächendeckend in gesamt Wien eingesetzt, ja, und auch aufgestellt, ja, unter anderem auch in U-Bahn oder im U-Bahn-Bereichen, also auch an Haltestellen, überall. Und es prangern überall so kleine Schildchen, die sind gar nicht so aufdringlich, aber wenn man sie braucht, sieht man sie, da sieht man, in welche Richtung man läuft, in wie viele Sekunden man dann laufend einen AED bekommt.
Wahnsinn.
Krass, ne? Das ist ultra. War ein Riesenunterfangen. Diese Geschichte müsst ihr euch wirklich mal anhören bei puls.at. Einfach mal reinschauen, wie das alles so bewerkstelligt ist. Und wenn ihr mal in Wien seid und die Berufsrettung Wien da mal reinguckt und vielleicht krallt ihr euch mal Mario, der erzählt euch das auch gerne mal, wie das alles so zustande gekommen ist. Und da gibt es eine Defi-Karte, ja, die zeigt über 15.000 registrierte Standorte an. 15.000 nur in Wien. Wir reden hier von einer Stadt, Riesenmetropole, aber ja, das ist unglaublich, ja. Und sie machen Kampagnen, den Wiener Sensenmann zum Beispiel. Ja, das war so eine Kampagne mit Humor. Ja, da hat man so ein bisschen sehr schwarzen Humor rausgepackt. Wieder zwei Menschen verstorben, weil keiner geholfen hat. Hahaha. Hat gewirkt.
Ja. Ich kann mich hier so in Deutschland gab es ja mal von irgendwelchen TV-Formaten nochmal diese Tests, ne? Da hat man so einen Unfall simuliert oder einfach einen Menschen auf die Straße gelegt und man hat mal gewartet, ja, bis einer hilft. Ja. Ich glaube, wenn du da jetzt so leider Deutschland und Wien im Vergleich ziehen würdest, man vergleiche mal Land mit Stadt, das wäre beeindruckend schlecht, ja, für uns, glaube ich, ausgegangen, die Nummer.
Aber das ist in vielen Ländern leider so. Auch, ja, da spielt die Rolle, ne, wie sieht die Person aus. Da gehen wir leider immer wieder auch nach dem Kriterium. Man kann dann auch noch unterscheiden zwischen Metropole und, ja, keine Ahnung, Dorf. Beispielsweise wäre nochmal, ja, anders. Aber ja, das ist wirklich traurig. Und da müsste man auch noch die Qualität der Ersten Hilfe betrachten. Ne? Gehen die ja nur hin, sprechen den an oder machen die ja wirklich aktive Erste Hilfe. Ja, das muss gefördert werden. Da muss man Promis ranholen. Da muss man alles Mögliche in Bewegung setzen. Und den Leuten, ihr kennt das ja, wie schnell man wieder was vergisst heutzutage, immer wieder auf den Keks gehen. So wie wir zum Beispiel manchmal.
Richtig. Und da, um ganz kurz mal einen kleinen Sperrwurf zu dem lieben Jona, dem Funkstatus 9, der organisiert nämlich demnächst, ja, so eine Art Reanimationstraining an den Schulen in seiner Umgebung. Und wenn alles passt, sind wir beide auch Gast dort. Wir wurden eingeladen, freuen uns tierisch über diese Einladung und versuchen das auch möglich zu machen. Was da genau abläuft und so weiter, könnt ihr bei ihm sehen. Darüber werden wir euch auch noch berichten. Aber das ist so mein erster Schritt, ja, in diese Richtung, wirklich reanimieren mit AED und genau darauf soll das abzielen, finde ich eine tolle Sache und wenn es passt, sind wir natürlich auch sehr gerne dabei.
Da haben wir einiges zu tun. Was ich natürlich immer als Begründung bekommen habe, wenn man über öffentliche AEDs redet, ist ja dieses, oh Gott, ja, kann missbraucht werden, kann geklaut werden, Land, hatte übrigens Wien auch, dass da Leute das rausgenommen haben, in irgendeinen Mülleimer gefeuert haben, kann ich überhaupt nicht verstehen, ja, geteert und gefedert gehören diese Menschen, aber auch da kann man ja über technische Sachen reden. Hey, wir haben mittlerweile sowas wie AirTags oder andere Sachen von anderen Anbietern, womit man Sachen orten kann. Wenn ich so ein Gerät aufmache, so einen Kasten aufmache, dann kann ein automatischer Notruf schon in Leitstelle eingehen. Dann kann man diese Dinger vielleicht auch mal tracken oder sowas. Also genau, wir müssen ja nicht mehr so tun in der Politik oder sowas, als ob es sowas überhaupt nicht gibt. Ja, kostet alles Geld, aber womit wollen wir ein Menschenleben aufwiegen? Ne? Also was das Geld angeht, ich glaube, und so ein ID-Akku, der hält wirklich jahrelang. Ne, wenn also man
für, mich, für mich sind immer so die Helden sowieso sind ja die Flugzeuge. Ja. Also was die für eine medizinische Ausstattung haben, das ist ja beeindruckend.
Ja, nicht nur die, auch die Bahn teilweise. Ja. Ja,
ich habe es einmal im Flugzeug miterleben müssen und da ich, ui, Respekt. Also von Medikamentenzugänge, Sauerstoff, aber auch AED, die haben ja alles da.
Ja. Auch so Fernverkehr beispielsweise, ja, aber also Flugzeug, ja, ist nochmal so ein Highlight. Ne? Fernverkehrszüge zum Beispiel in Deutschland, die haben da teilweise einen riesen Medizinkoffer. Also wenn es da heißt, da ist ein ärztliches Personal oder Rettungsdienst, dann holen die das raus und da habe ich auch Medikamente zum Beispiel dabei, ja, um die zu geben.
Wahnsinn.
Und auch ein AED. Ja. Ja, bei uns in Rostock zum Beispiel hat jeder Unfallhilfswagen der Straßenbahn AG, ne, hat ein Defi da, weil die manchmal so schnell mit Blaulicht da sind wir noch nicht mal da und die fangen dann auch an. Ja, in Wien jedes Polizeiauto, jeder Feuerwehrwagen hat ein AED drauf. Hey, das kriegen wir doch irgendwie umgesetzt. Dafür können wir doch irgendein paar Millionen doch mal in die Hand nehmen und damit Leute ausstatten und dann unsere Kolleginnen und Kollegen beispielsweise auch durchaus schulen. Also richtig, wo ist das Problem? Ja, also Geld kann es nicht sein. Das lasse ich auch nicht mehr als Aussage zu.
Es ist eine Art Lethargie, aber das, ja, auch da könnten wir lange drüber reden, glaube ich.
Ist wirklich so. Aber was wir, um das Ganze heute mal so ein bisschen zu resümieren, sagen können, ist, Erste Hilfe kann ja jeder, wenn man weiß eben wie. Und das geht eben auch ohne Kurs von 1994, nämlich einfach den gesunden Menschenverstand mal einzuschalten. Ja. Und ja.
Also macht die Defi-Box bitte nicht nur zur Deko und den Verbandkasten, nicht einfach nur als Ablageplatz. Schaut auch ab und zu mal rein. Erste Hilfe liegt vom Tun und einfach nicht vom Warten.
Ja, genau. Ne? Und nur einen Notruf absetzen, das ist zwar schon nett, wenn ihr das getan habt, aber man kann doch auch wirklich mehr machen. Eine Person mal ansprechen, das tut nicht weh. Vielleicht auch mal was Gutes tun oder noch mehr tun. Und das sagt der Gesetzgeber übrigens auch immer wieder, ne? Paragraph 23c, alles, was zumutbar ist, Leute. Ja. Und da gehe ich jetzt nicht nur von meinem netten Gefühl aus, was ich so heute so gut tue, ne, sondern wirklich, was dir menschlich möglich ist. Ja. Und falls ihr beim nächsten Wasserkochervorfall nicht wisst, ob ihr die Wunde mit Butter oder Öl behandelt, dann hört euch die Folge einfach nochmal an und erfahrt, was ihr da mehr machen könnt. Aber ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen, so ein bisschen in die Irrtümer reinzugucken, Mike. Und ja, schön, dass wir das hier heute in der Wache auch nochmal machen konnten mit einem kleinen Einsatzunterbrechungsnotfall.
Ja, irgendwas ist immer.
Ja, ne, aber die Menschen sind ja auch in Not. Und ich habe ja gehört, du hast sogar als NEF heute auch helfen dürfen da. Ne?
Ich dachte, du durfte helfen, ja, war sogar ein bisschen aufregender, da den Zugang zu legen.
Ja.
Bei dem Voll. Weil der gute Mann wirklich von oben bis unten tätowiert war.
Oh, spannend.
Ja. Und da ist dann nicht mehr viel mit gucken, wo eine Vene ist. Da ist dann wirklich nur noch fühlen. Und ja, dann bin ich auch relativ schnell in die Ellbeuge gegangen. Da hat er einen riesen Ofenrohr, ganz ohne Frage. Ja. Aber ja, das er wirklich, also war alles voll mit Farbe. War ganz beeindruckend, aber das hat geklappt, war alles gut, wir konnten nämlich Schmerzen nehmen, alles fein.
Ich bin ja dafür, dass man immer irgendwo was hintüllt und sagt, hier bitte einpieken.
Ja genau, so als Tattoo noch extra, hier ist eine Vene.
Ja, und den Notfallpass, den tätowieren wir auch noch irgendwo drauf, das wäre aber gar nicht
so. Kann man ja so schlimm als UV-Farbe machen quasi, dass wir mit UV-Lampe rüber gucken.
Ja
so,
genau, wir denken uns einfach noch ein paar andere Sachen aus und mal gucken, was wir da so machen. Und Leute, übrigens den Notfallpass, ja, den man auf dem Handy übrigens einrichten kann, das solltet ihr jetzt nochmal machen, obwohl ihr gerade die Folge hört. Ja, einfach mal drauf gehen, gucken, wo man den Notfallpass einrichtet, weil solange wir auf die EPAs nicht zugreifen können, um euch dieses Thema nochmal schmackhaft zu machen, ja, sind wir auf jede Information in der Ersten Hilfe, aber auch im Rettungsdienst angewiesen. Und da kann auch jeder Ersthelfer mal drauf gucken und schauen, ob es da nicht irgendwas als Hinweis gibt, was einem dienen könnte für die Erste Hilfe.
Richtig. Ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt. Wir ja, sind jetzt quasi in ein paar Tagen direkt auf der Messe in Fulda. Da berichten wir natürlich viel. Wir werden auch mal schauen, dass wir da das ein oder andere Interview mitnehmen. Wir werden da so ein bisschen auch ja einfach als Botschafter so im weitesten Sinne, aber eben auch einfach die ganzen Eindrücke mit aufsammeln. Das auch vor allem für die, die leider nicht dabei sein können, dass ihr mal einen Eindruck habt, hey, was geht da so ab? Und dann sagt, ey, da muss ich ja mal hin, ne? Und dann kommt ihr halt nächstes Jahr.
Auf jeden Fall, wenn ihr noch Tipps habt, was wir uns angucken sollten oder was wir dringend mit rein nehmen sollten, dann schreibt es uns einfach. Ihr kennt ja mittlerweile alle möglichen Formen. Ja, retterview.de, Spotify, Kommentare auf unserer Webseite oder. Oder ihr schreibt einfach mal eine Frage, ja, an retterview.de/Frage. Da kommt ihr direkt aufs Formular.
Genau. Wir haben schon eine Einladung bekommen. Da sollen wir mal unsere Skills ja, irgendwie als Wettbewerb, glaube ich, darstellen. Kam überall Kommentar bei Instagram.
Aha.
Nur mal reingucken. Fand ich ganz witzig. Ich glaube, das werden wir mal tun.
Genau.
Was würden wir da machen?
Und das heißt dann, also nächste Woche hört ihr dann eben alles von und über diese Messe und mal schauen, ich bin gespannt, Mike, was, wo wir uns da alles reinziehen lassen.
Ich freue mich tierisch drauf.
Ich auch.
Ihr Lieben, habt ganz tolle Tage, bleibt fit und gesund. Bis bald.
Tschüss.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Und bevor wir es vergessen, ihr wollt ja noch was gewinnen und zwar 2 Freikarten für die Rettmobil. Natürlich solltet ihr auch bekommen. Geht dafür einfach auf www.retterview.de/rettmobil2025. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Dort seht ihr alle Teilnahmebedingungen. Wir wünschen allen viel Glück dabei. Die Gewinner geben wir um 18 Uhr am 12. bekannt. Und ja, wir sehen uns auf der Rettmobil. Bis dann.